Es ist zwar ein Sieg, aber so richtig zufrieden sein kann die Union nicht mit den 28,5%, auch wenn sie mit Abstand die stärkste Kraft ist. Dass es nun am Ende für Friedrich Merz zum gewünschten Zweierbündnis reicht, hat er nicht der eigenen Stärke zu verdanken, sondern einzig und allein dem Umstand, dass FDP und BSW es nicht in den Bundestag geschafft haben. Für die Christdemokraten bleibt nur eine Option, ein Bündnis mit dem größten Wahlverlierer, der SPD. Aus SPD-Sicht könnte man meinen, aus der Niederlage in die Regierung gerettet. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn erstmal ist die SPD mit sich selbst beschäftigt. Bis zum frühen Morgen sah es so aus, als ob die Grünen für eine Regierungsbildung gebraucht würden. Doch 13.435 fehlende BSW-Stimmen zerstörten diese Option. Und so finden sich die Grünen nun also in der Oppositionsrolle wieder. Mit auch bei ihnen weitreichenden Konsequenzen. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns im Studio Armin Laschet, den ehemaligen Ministerpräsidenten von NRW, ehemaligen Kanzlerkandidaten der Union und jetzt gerade wieder souverän in den Bundestag eingezogen. Herzlich willkommen.
Grüß Sie.
Und ich begrüße sehr herzlich Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesminister, ehemaliger Vorsitzender der Grünen und seit 2024 nach 26 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Laschet, wo verläuft die Grenze zur Volkspartei? Kann man bei 28,5% tatsächlich noch von einer Volkspartei sprechen?
Naja, das kann man schon bei 28, konnte man auch bei 24 vor 4 Jahren. Weil Volkspartei ja die Frage ist, ist man Klientelpartei oder stellt man sich so auf, dass man unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft anspricht? Dass dieser Anspruch bleibt, aber die Volksparteien schmilzen dahin, das ist auch wahr.
Gleichzeitig ist man damit relativ nah an der AfD dran. Muss man dann irgendwann auch von der AfD als Volkspartei sprechen?
Tja, im Osten ist sie in manchen Regionen so stark, dass sie sich den 40% nähert. Es ist kein guter Zustand, aber es hat volksparteiähnliche Züge. Das würde ich schon sagen. Mhm. Im Westen nicht. Im Westen ist sie wirklich eine... Also in meiner Stadt Aachen ist sie unter 10. Das gibt es auch noch. Es ist nicht alles AfD in Deutschland, aber der Osten ist schon sehr stark jetzt durch die AfD geprägt. Mhm.
Herr Trittin, Anspruch in Wirklichkeit bei den Grünen, da klafft ja auch ein gewisses Delta. Man hatte einen Kanzlerkandidaten, ist dann bei 11,6% gelandet. Ist dieses Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit auch so ein Zeichen von Realitätsverlust?
Ich möchte zunächst Armin Laschet gratulieren, dass er sein Direktmandat geholt hat und der CDU, dass sie diese Wahl gewonnen hat. Das gehört sich so. Nein, wir haben 3 Prozentpunkte, mehr als 3 Prozentpunkte verloren in absoluten Zahlen. Mehr als 1 Million Wählerinnen und Wähler gegen 2021. Das ist eine herbe Niederlage. Wir wollten mehr holen und wir haben weniger geholt. Und daraus müssen wir dann Konsequenzen ziehen. Und eine der Konsequenzen ist, wir werden von den Wählerinnen und Wählern in die Opposition geschickt.
Wenn man heute Robert Habeck auf der Pressekonferenz verfolgt hat, dann konnte man den Schmerz, den er dabei hatte, ja geradezu mitfühlen. Ist da der angekündigte Rückzug zwangsläufig? Muss das sein?
Also ich kann sehr gut nachvollziehen, und vielleicht geht das Herrn Laschet auch so, wie es Robert Habeck heute geht. Ich habe das 2013 durchgemacht, nachdem ich mit einem damals besten Ergebnis in die Bundestagswahl gegangen und einem schlechteren rausgegangen war und habe dann ähnliche Konsequenzen gezogen. Er übernimmt die politische Verantwortung für etwas, für das er gestanden hat. Das ist eine ordentliche Haltung. Ich warne aber alle zu sagen, das war nur der Robert. Weil natürlich werden solche Kampagnen gemeinsam gemacht und gemeinsam getragen. Bei uns, muss ich sogar sagen, von sehr vielen Menschen. Wir haben ganz viele Leute, die den Grünen beigetreten waren, unter anderem wegen Robert. Und wir müssen uns jetzt fragen, was haben wir in der entscheidenden Situation dieses Wahlkampfs verkehrt gemacht? Aber das war nicht Robert, sondern das waren wir schon alle.
Ja, aber Robert Habeck hat auch gleichzeitig gesagt, dass die Kampagne gut gewesen wäre.
Es war die Kampagne, die er geplant hat, war eine, die darauf ablief, sich von den anderen Parteien dadurch abzusetzen, dass er nicht eine rückwärtsgewandte, nostalgische Erzählung macht, wenn ihr uns wählt, wird das so, wie es früher nie war, sondern mit dieser Offenheit nach vorne zu gehen und über die besseren Konzepte zu streiten. Und das ist in einer Welt, die durch die Polarisierung von rechts und dann insbesondere durch das, was von jenseits des Atlantiks auf uns zugekommen ist und weiter auf uns zukommen wird, plötzlich in Frage gestellt gewesen. Das war dann nicht mehr Konsens, nicht mehr Mitte. Da musste dann auch mal ein Stück polarisiert werden. Und diese Polarisierungsstimmen sind dann zum Teil, kann man ja in Wählerwanderungen sehen, an die Linke gegangen.
Mhm. Herr Laschet, einen Tag nach der Wahl fragt man ja auch immer so ein bisschen nach den Ursachen oder nach Fehlern, die begangen wurden. Welche Fehler hat die Union gemacht, dass es letztendlich nur bei 28,5%, man hat sich ja doch eine Ecke mehr erwartet, gelandet ist?
Nun, der schlechteste Ratgeber, wieso man Wahlen verliert. Deshalb will ich mich da auch ziemlich zurückhalten.
Oder vielleicht der Beste?
Für die Zeit vor 4 Jahren könnte ich das alles benennen. Das war ähnlich. Schlechte Kampagne, interner Streit, persönliche Fehler. Und daraus hat sich dann ein Ergebnis ergeben, von dem alle dachten, es muss ja jetzt viel besser werden. Ich meine, die Ampel ist gescheitert. Alle Ampelparteien verlieren. Und wir haben erlebt, dass der Protest oder die Wut gegen die Ampel nicht wie üblich im demokratischen Spektrum bei der Opposition landet, sondern direkt ganz rausgegangen ist zur AfD. 10% vor 4 Jahren, jetzt 20%. Das muss alle wachrütteln. Und woran es jetzt letztlich gelegen hat, ist schwer zu sagen. Also, wenn man Wahlkämpfe über Asyl führt, hilft es oft natürlich denen, die das noch radikaler sagen. Das ist eine alte Erfahrung. Die Frage ist aber, hätte man nach Aschaffenburg darüber gar nicht reden können, dann wären sie vielleicht auch stärker geworden. Also eine schwierige Frage. Und die Nummer, die letzte Sitzungswoche, da hat natürlich auch bei der Linken mobilisiert, die plötzlich wieder in den antifaschistischen Kampf gestiegen ist und damit eine eigene Begeisterung noch mal in den eigenen Reihen losgelöst hat, wovon weder SPD noch Grüne noch wir profitiert haben, sondern am Ende die Linke.
Die Linke, genau. Sie hatten es eben ja schon angesprochen. Ja.
Wenn ich das mal sagen darf, Friedrich Merz war ja mal angetreten, besser abzuschneiden als Angela Merkel. Die hat bei ihrer letzten Wahl etwas über 32% bekommen. Das ist also nicht passiert. Jetzt könnte ich sagen, mache ich aber gar nicht, weil mich in der Tat besorgt, wir haben über 5,5 Millionen Menschen mehr, die bei dieser Wahl die AfD, eine antidemokratische Partei, gewählt haben. Und was sich da abzeichnet, ist, dass das besonders zu Lasten der großen und wahrscheinlich letzten Volkspartei, der CDU, geht. Und deswegen, ich bin ja bei Ihnen, wenn Sie sagen, wenn man Asyl bespielt, dann profitiert die AfD. Ich habe das gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung nicht verstanden, warum das in dieser Form so notwendig sein sollte, weil man eigentlich absehen konnte, dass das passiert. Ich glaube aber, wenn man das mal nicht rückwärtsgewandt sieht, sondern nach vorne sieht, wovon profitieren Rechte? Die profitieren von Bad Governance, von schlechter Regierungsführung. Und wir haben unter der Ampel 1 Jahr lang mindestens schlechte Regierungsführung lebt, weil nichts mehr ging. Und deswegen ist, glaube ich, die Verantwortung jetzt für die beiden einzigen, die eine Regierung bilden können, sehr schnell zu einem Ergebnis zu kommen und dann auch wirklich handlungsfähig zu sein. Und ich glaube, Handlungsfähigkeit werden sie gar nicht hinkriegen, ohne dass sie in bestimmten Fragen die Unterstützung der demokratischen Opposition suchen. Das sind nicht nur die Grünen, das wird auch eine große Hürde für die CDU sein, da auch mit der Linken zu verständigen. Aber das ist eigentlich die Herausforderung. Wenn man diesen Aufwuchs einer im Kern faschistischen Partei bremsen will, dann müssen wir in Deutschland gute Regierungsführung haben, wir müssen unsere Defizite überwinden, wir müssen investieren in wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sozialen Zusammenhang, aber auch in unsere Sicherheit.
Ja. Also gute politische Antworten finden, das hat ja
Friedrich
Merz auch mal gesagt.
Im eigentlich wäre eine Ampel unschlagbar gewesen. Sie hat das Soziale, sie hat das Ökologische, sie hat das Wirtschaftskompetente und sie hat in der Frage von Krieg und Frieden nach dem 24. Februar sogar die Unterstützung der Opposition. als Olaf Scholz seine Zeitenrede hielt, hat er Standing Ovations auch von der CDU-CSU-Fraktion erhalten. Und das ist durch vielerlei Fehler, die man jetzt gar nicht einem anlasten kann, zerrüttet worden. Also, ich glaube, es ist zum einen, das muss eine gute Regierung machen, jedem Punkte gönnen. Und nicht missgünstig sein, der andere ist zu populär. Ich glaube, Robert Habeck war am Anfang extrem populär. Und als dann die Panne mit dem Heizungsgesetz kam, hat es auch manchen in der SPD gefreut, dass auch mal der Habeck einen abkriegte. So, und wenn das so eine Grundstimmung ist und dann Lindner, Habeck sowieso und keiner gönnte keinem was, dann endet es, wie es geendet ist. Aber gewinnen tun die Populisten. Denn die sagen nur, guck mal, die Regierung kann es nicht. Und das Schlimme dieses Mal war, es landet dann nicht bei der Opposition. Und deshalb muss das, was jetzt entsteht, erstens liefern, gut regieren, dass die Leute das Gefühl haben, ja, die haben es im Griff. Und da ist Wirtschaft und Migration zwei Themen, aber nicht die einzigen. Und sie dürfen nicht streiten. Und das ist natürlich nicht so einfach bei einer SPD, die nun so gedemütigt da mit ihren 16% sitzt. Es wird ja auch interne Kräfte geben, die sagen, wir regieren eigentlich seit 1998 mit 4 Jahren Unterbrechung. Und es ist immer schlimmer geworden. So, das ist noch nicht vernehmbar, vielleicht auch aus staatspolitischer Verantwortung. Aber die Bruchstellen kann man ja jetzt schon erkennen.
Und kann Friedrich Merz denn überhaupt das, was er angekündigt hat, durchsetzen zu wollen, mit einer SPD durchsetzen?
Ja, gut. Im Wahlkampf wirbt ja jeder mal für sein Programm. Ja. Wenn die Union 43,
aber es sind natürlich auch Erwartungen.
33, 34 gehabt hätte, hätte sie natürlich ganz anders etwas durchsetzen können als mit 21,5. Mhm. Und das kann, wenn es schief läuft, wieder eine enttäuschte Erwartung sein, die wiederum die AfD befördert. Also das ist eine wirklich offene, heikle Situation, in der wir uns da befinden.
Mhm. Die Grünen haben ja im Vergleich zu den anderen Ampelparteien relativ wenig verloren, etwas über 3%. Die anderen sind da ja viel stärker abgestraft worden. Aber die Verluste, die die Grünen erlitten haben, sind vor allen Dingen Richtung Linke gegangen. Was sind denn die Ursachen?
Ich glaube, also erstens noch mal, was das Ausmaß der Veränderung in unserem Parteiensystem haben. Als ich Minister war, da hat die SPD mit der CDU darum gekämpft, wer stärkste Kraft ist. Heute haben wir eine Situation, dass die SPD in einer Liga mit den Linken und den Grünen spielt. Das ist eigentlich die...
Unter der AfD.
Unter der AfD. Das ist eigentlich das, wie unser Parteiensystem sich verändert hat. Und das ist auch eine große Herausforderung. Ja, wir haben in der Situation, als es um die Frage geht, kann man... gibt es eigentlich eine klare Antwort auf die Bedrohungsgefühle, die die Menschen hatten. Und da soll man sich nichts vormachen. Es gibt viele Menschen, die aufgrund dessen nicht nur was Putin veranstaltet, sondern was da von jenseits des Atlantiks rüberschwappt, Sorge um ihre Zukunft. Und da fühlte sich ein Begriff wie Zuversicht, so schön ich ihn finde, oft nicht mehr so an, dass es die Lebensrealität wiedergibt. Und da war dann klare Kante verlangt. Ich teile die Einschätzung von Robert, wir hätten nie ausschließen dürfen, auch mit der Union zu koalieren. Weil Demokraten müssen untereinander koalieren können, damit Antidemokraten nicht an die Macht kommen. Aber ich glaube, ein härteres und klareres Profil, zu welchen Bedingungen das ist, gerade wenn man das stimmt, was Armin Laschet sagt, im Wahlkampf muss man auch mal Klartext reden, das ist, glaube ich, von uns versäumt worden. Und das ist einer der Gründe, warum wir, und man muss sich das mal klar machen, wenn Menschen außerhalb von Berlin an Grüne denken, dann denken sie an Kreuzberg. Wir haben Kreuzberg verloren. 3 Jahre nach dem Tod von Hans-Christian Ströbele haben wir das nicht mehr gewonnen. Das ist schon eine bittere Ergebnis.
Ja, Robert Habeck, Sie haben es gerade gesagt, hat das heute ja auch selber analysiert, dass die Kompromissfähigkeit vielleicht zu groß war, die er an den Tag gelegt hat.
Das sehe ich so nicht. Sie müssen in der Politik Kompromisse machen. Das Problem ist nicht der Kompromiss. Das Problem ist die Position, von der aus Sie Ihren Kompromiss dann eingehen, erkennbar. Deswegen bin ich gar nicht so... Ja, natürlich hat der Friedrich Merz letzten Samstag da in München eine unglaubliche Rede gehalten, hat behauptet, ich sei unvernünftig, weil ich links bin und so. Das streiche ich alles mal.
Also Reden haben Sie auch schon mal gehalten.
Genau. Da streiche ich alles mal unter Wahlkampffolklore ab. Aber damit hat er eine Position beschrieben, von wo aus er verhandelt. Mhm. Und dann kommt es darauf an, dass am Ende des Tages nicht der eigene Laden sagt, das, was du jetzt als Ergebnis nach Hause bringst, ist Verrat an dem. Aber es muss klar sein, von wo aus er verhandelt. Und das wird oft vergessen, wenn man über Kompromisse redet, dass jeder Kompromiss einen Ausgangspunkt hat, nämlich, dass es zwei gegensätzliche Positionen gibt. Man muss auch die gegensätzliche Position benennen.
Mhm. Wirft das denn irgendwelche Grabenkämpfe auch innerhalb der Partei auf?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass
Realos gegen Fundis
wissen Sie, diese alten Strömungszuweisungen, ich bin ja ein gestandener Linker und immer bei der parlamentarischen Linken gewesen. Und meine Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann war immer bei den Reformern, auch schon in Zeiten, als sie in Nordrhein-Westfalen Landesvorsitzende war. Und ehrlich gesagt, mir fällt gar keine Frage ein, wo ich anderer Auffassung bin als Britta. Und ich glaube, ihr auch umgekehrt nicht.
Also man
soll das gar nicht so hoch sehen. Ich glaube, dass wir eine Neuorientierung brauchen. Ja, es wird auch Diskussionen geben, auch schmerzliche Diskussionen. Man wird fragen, wie man dann künftig auftritt. Ich muss nur darauf verweisen, dass auch in einer Situation, wo beispielsweise die Frage sich möglicherweise stellt, entsenden wir Soldatinnen und Soldaten in eine Friedenssicherung Richtung Ukraine, wo sich die Frage stellt, schaffen wir eine Verfassungsänderung, die es den Ländern und dem Bund ermöglicht, die notwendigen Investitionen zu tun. In all diesen Fragen werden wir uns nicht als Opposition im La Polar bewegen können, sondern werden wir uns zu realen Problemen real verhalten müssen. Mhm.
Sie haben eben schon gesagt, das wird nicht einfach mit den Koalitionsverhandlungen und dem, was da auf die Union zukommt. Sie galten ja immer eher als Befürworter oder durchaus als jemand, der sich ein schwarz-grünes Bündnis hat vorstellen können. Wäre Ihnen das auch in der jetzigen Situation lieber? Könnten Sie sich zusammenarbeiten mit?
Aber
trotzdem.
Ich glaube, in den außen- und europapolitischen Fragen wäre das mit den Grünen leichter gewesen. Mhm. Da wird man jetzt mal sehen, welchen Kurs nimmt eigentlich die SPD. Der Kurs Pistorius ist nicht deckungsgleich mit vielem, was Ralf Mützenich gesagt hat. In der Wirtschaftspolitik wäre es, glaube ich, bei beiden schwierig. Und bei Migration wäre es bei den Grünen schwieriger gewesen. So, das waren so die großen Themen. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Themen. Nur dieses Wunsch und menschlich fand ich es immer angenehmer mit den Grünen. Aber das ist ja keine politische Kategorie, mit wem man besser kann oder wer auch menschlich ein angenehmerer Verhandlungspartner ist. Ich glaube, bei den Grünen ist auch noch mal ein Problem. Also Sie haben gesagt, ich war immer ein Linker und diese Fronten gibt es nicht mehr. Die Frage ist ja, was ist das eigentlich dann heute? Links war ja lange Zeit auch skeptisch zur Bundeswehr, zur NATO, zu Militäreinsätzen, zur Nachrüstung schon in der Gründungszeit, Petra Kelly und viele andere, die ja eine ganz andere Prägung hatten. Das ist ja heute gar nicht mehr da. Also die Grünen sind in manchem tougher in der Ukraine-Politik als die anderen Parteien. Und einer, der da Zweifel hat, geht jetzt zu einer Partei wie die Linke, ja, die ähnlichen Positionen vertritt wie die AfD und das BSW. Zu Russland, zur Ukraine, also in diesen außenpolitischen Fragen. Und da ist mein Gefühl, ticken die Leute so oder war die Frage gar nicht wichtig? Mhm. Also waren andere Fragen wichtiger.
Und zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, einmal der Kampf gegen die AfD und dieser antifaschistische Impetus, auch gleich mit gegen CDU und alles, was man als rechts definiert, hat der Linken den richtigen Schub gegeben. Dann haben sie natürlich eine Spitzenkandidatin gehabt, die so eine sehr flotte, engagierte, TikTok-taugliche Sprache spricht, was im Moment mal erfrischend ist im Vergleich zu allen anderen. Aber dass bei den jungen Wählern die Linke auf 1 ist und die AfD auf 2, das muss uns andere natürlich schon auch wachrütteln und uns überlegen lassen, was können wir denn da machen, um die auch wieder zurückzugewinnen.
Mhm. Nochmal zurück auch zu den...
Und in Berlin auf 1 die Linke.
Das ist richtig. Nochmal zurück zu den Grünen. Das ist ja von der Union quasi, oder von der CSU von Anfang an eigentlich schon ausgeschlossen worden. Und Sie haben die Merz-Rede, was Sie als Wahlkampffolklore abgetan haben, ja auch nochmal erwähnt. Da waren ja sehr scharfe Töne auch gegen die Grünen. War das ein Fehler?
Es gibt einen Teil von Bürgern, die sagen, nicht mehr die Grünen in der Regierung. Aber es sind nicht alle. Unionswähler, die das so sagen. Und wir haben ja große Länder, die gemeinsam mit den Grünen regiert werden. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. Also da hat das weniger verfangen, ein solches Feindbild. Aber auch da hilft es jetzt nichts. Es ist jetzt, wie es ist. Ich glaube, nur insgesamt sollte man unter Demokraten so diskutieren, dass man theoretisch am Tag danach auch eine Regierung bilden könnte. Und da ist viel verbaut worden. Aber die kleine Nummer, wenn der BSW drin gewesen wäre, 0, irgendwas, also
13.000,
so, dann wäre es genau so gekommen, dass man ein Kini hätte machen müssen.
Ja, richtig.
Ob einem das gefällt oder nicht. Und dann ist die Frage, ist es klug, vorher sowas auszuschließen?
Wobei man dazu sagen muss, dass ein Teil des Gewinns nach meiner festen Überzeugung auch darauf zurückgeht. Wir haben während der Landtagswahlen in Ostdeutschland gesehen, dass das BSW nicht die AfD kannibalisiert hat, sondern die Linke. Und dann hat in dieser Debatte über die Brandmauer das BSW zusammen mit der AfD abgestimmt. Und das hat zu ganz massiven internen Verwerfungen, ich weiß das aus der IG Metall und anderen, geführt. Und natürlich auch zu einem Rückwandern von ehemaligen Links, dann BSW-Wählern zurück zur Linken. Weil die bei aller Russland-Freundschaft und so sagen, mit denen nicht. Insofern ist das schon sehr komplex, wie das abgelaufen ist. Aber ich stimme ansonsten zu. Wir haben jetzt eine Lage, die ist klar. CDU, CSU und SPD sind zur Einigung verdammt. Keiner von uns möchte österreichische Verhältnisse haben, zumal wir nicht so einen kaiserlichen Präsidenten haben wie die Österreicher.
Klar ist aber auch, dass in der Opposition Linke und AfD zusammen ein Drittel haben. Damit wird jede Frage nach Sondervermögen oder Grundgesetzveränderungen natürlich extrem schwierig.
Ich würde Ihnen recht geben, wenn Sie auf die Linke zugehen und selbst einen vernünftigen Linken wie Jan van Aken, der ist vernünftig. Mit dem kann man auch über viele außenpolitische Fragen anders reden, als man früher mit denen geredet hat. Wenn Sie auf den zugehen und sagen, wir machen Sondervermögen für Rüstung, dann sagt er, nee, da bin ich nicht bei. Auf der anderen Seite finde ich die Vorstellung, die Linke, die nun immer gesagt hat, die Schuldenbremse ist eine Schande, mit einem zum Beispiel von Bundesländern getragenen, und zwar von schwarz-grün, grün-schwarzen und vielleicht auch rot-rot-grünen Ländern getragenen Vorschlag zur Veränderung der Schuldenbremse zu konfrontieren, zu sagen, ja, jetzt müsst ihr aber springen. Ihr habt das immer für den Inbegriff des Neoliberalismus geheißen. Das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung und das würde mir Freude machen.
Ja, aber da kommen jetzt Annalena Baerbock und Robert Habeck auch zu dem Punkt, dass sie sagen, vielleicht sollte man noch mal bis zu einer neuen Regierung im jetzigen Bundestag diese Dinge aufrufen und gegebenenfalls verändern. Ist das denn verfassungsrechtlich und auch demokratietheoretisch ganz sauber?
Man kann das theoretisch machen, aber dass ein abgewählter Bundestag daran geht, die Verfassung zu ändern, hat auch Elemente, wo man vorsichtig sein sollte. Und ich weiß nicht, ob man am Ende mit dem Bundesrat und den jetzigen dazukommt. Mich würde es freuen, wenn man es hinkriegt. Ich halte das in der Tat für ein großes Problem. Und ein Teil der schlechten Governance der Ampel beruhte darauf, dass wir weder die Haushaltsnotlage ausgerufen haben oder vielleicht auch nicht ausrufen konnten. Aber das ist eine Streitfrage. Oder aber auch nicht die notwendigen Investitionen tun könnten. Aber ich hätte persönlich ein Störgefühl, dass ein abgewählter Bundestag diese Sache noch auf die Bühne bringt. Wenn es einen Konsens gibt zwischen allen, die dabei sind, ist das mir recht. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass der Markus Söder auch noch länger braucht.
Ja, die Grünen haben gesagt, die Initiative müsste auch von der neuen Mehrheit, also sprich von CDU, CSU ausgehen. Können Sie sich das vorstellen, dass CDU, CSU das noch mit dem alten... Das
hat ja heute gesagt, dass man mindestens über diese Frage mal sorgsam nachdenken muss.
Halten Sie es für richtig?
Man wird es abwägen müssen. Wenn man dadurch eine Stabilität hinkriegt, kann man es machen. Ich erinnere mich, dass wir 1998, da bin ich mal aus dem Bundestag rausgefallen, die neue Regierung Schröder war gewählt und ein, ich glaube, Kosovo-Einsatz stand an. Sehr schnell. Und den hat dann noch der alte Bundestag beschlossen, sodass das nicht so völlig ungewöhnlich ist, dass ein Bundestag, der noch amtiert, auch noch mal etwas beschließen kann. Nur hier wäre ja die Frage, warum habt ihr das auch nicht vorher gemacht? Denn das ist ja keine eilbedürftige Frage, sondern eine Frage, die nur aufkommt, wenn man nach der Wahl den Mehrheitsverhältnissen nicht mehr traut. Dennoch, wenn es eine Sache löst, die den Konsens auch der alten und der neuen Mehrheit ausstrahlt, und in den Zeiten sind wir, dass man da nicht dogmatisch sein sollte, dann hätte ich nichts dagegen.
Mhm. Wo wir da gerade auch noch mal beim Thema durchaus Krieg und Ähnlichem sind. Annalena Baerbock hat ja immer betont, dass die Welt noch nicht gerade auf Deutschland wartet und dass wir klare Zeichen für Rüstung und auch Ukraine-Hilfen brauchen. Ist das ein Thema, was die Partei belastet und gegebenenfalls auch spaltet an der einen oder anderen Stelle? Oder ist das etwas, wo es inzwischen absoluten Konsens auch bei den Grünen gibt?
Ich fand das immer erstaunlich, dass gerade die jüngeren Grünen der Auffassung waren, teilweise auch mit Argumenten, die ich mir nicht alle zu eigen machen würde, dass man die Ukraine ganz kräftig unterstützen müsste. Da fühlte ich mich immer an meine Jugend erinnert, wie wir Befreiungsbewegungen, die alle auch nicht pazifistisch waren, unterstützt haben, mit großer heißem Herzen und gelegentlich mit nicht hinreichend Verstand. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ein großer Spalt an dieser Stelle ist. Ich glaube aber, dass wir vor einer ganz anderen Situation stehen. Wir sind damit konfrontiert, dass im Grunde genommen die internationale Ordnung, wie wir sie seit dem Ersten Weltkrieg kennen, also Gründung des Völkerbundes, dass diese beginnt, sich aufzulösen zugunsten einer Rückkehr in die Machtpolitik quasi des 19. Jahrhunderts. Und da muss man sehr ernsthaft die Frage stellen, wer sind in dieser Welt die Akteure? Und deswegen ist die Frage einer pro-europäisch und streng eingebunden in Europa agierenden Bundesregierung so zentral. Deswegen ist es eine solche Katastrophe, dass das Verhältnis zwischen Scholz und Macron völlig zerrüttet gewesen ist. Und das setzt aber auch voraus, dass solche Vorschläge wie die sie von Ursula von der Leyen beispielsweise gemacht worden sind zur Veränderung des Stabilitätspakts, um so etwas zu ermöglichen wie eine europäische Rüstungsindustrie, europäische Beschaffungspolitik, dass die nicht sozusagen am größten Mitgliedstaat, nämlich an Deutschland, scheitern.
Was wird die neue Regierung da anders machen?
Also ich glaube, als erstes ist die Beschreibung des Deutsch-Französischen richtig. Ich will nicht die gesamte Amtszeit Scholz auch außenpolitisch schlecht reden. Also ich finde, er hat vieles auch gut gemacht.
Das, was aber von Scholz-Macron war kein gutes Verhältnis.
Das Wort Zurückhaltung wird ja inzwischen auch schon als zu weich diffamiert. Dass er da alles getan hat, dass Deutschland nicht Teil oder die NATO Teil des Krieges wird, fand ich vom Ansatz her mal richtig. Ja. So, und dass er mit Putin auch telefoniert hat, war auch richtig. Die Europäer, jetzt redet Trump mit Putin, und die Europäer sagen, ja, wir wollen mit an den Tisch. Ja, okay, aber 3 Jahre war schon ein Anruf diskreditiert. Also das passt auch nicht zusammen. So, das war richtig. Falsch war, dass er das Deutsch-Französische ja nicht von der ersten Sekunde an belebt hat. Ich hätte gedacht, als bevor der Krieg losging, reiste Macron nach Moskau, kam zurück, dann reiste Scholz hin, kam zurück, die hätten zusammenfahren können. Klares Signal, du wirst uns nicht auseinanderdividieren. Deutschland und Frankreich, und das ist für viele Europa, Deutschland und Frankreich, stehen hier zusammen. So ein Gespür für auch so Symbolakte, die gerade in Frankreich sehr wichtig sind, hat er nie entfaltet, und da haben die Leute mir immer gesagt, ja, das musst du verstehen, der ist Hamburger, der ist anders als ihr da am Rhein. Der Helmut Schmidt war auch Hamburger. Und der Helmut Schmidt hat mit Giscard in den 70er Jahren ganz wesentlich die Währungsunion mit vorbereitet, und Angela Merkel war auch Norddeutsche, aber hat intellektuell verstanden, dass das wichtig ist.
So. Und das sogar mit Sarkozy.
Ja, Sarkozy das und Hollande und Macron. Aber sie wusste, es ist wichtig. So, und das, glaube ich, das können wir bei Friedrich Merz erwarten, dass er A zu Macron ein besseres Verhältnis jetzt schon hat. Aber er hat da so eine kohlsche Prägung noch, glaube ich. Weil er so ein bisschen aus der Bonner Republik-Denke kommt. Und man muss Polen dann mit hinzunehmen. Ja. Und das läuft ja schon wieder auseinander. Jetzt reist der polnische Präsident alleine nach Mar del Lago, um Trump zu treffen. Und er hat gespürt, er kriegt ein 10-Minuten-Gespräch und wartet stundenlang vor laufender Fernsehkamera. Mhm. Also wenn jeder für sich das macht, wird Europa nicht wahrgenommen. Es muss gemeinsam sein. Und da muss Deutschland, das ist Frankreich und
vielleicht auch Ziel der Akteure, bitte? Europa da auseinanderzubrechen.
Ja, aber dieser polnische Präsident ist ja noch aus der alten PiS-Regierung, dachte, wir sind immer die Freunde der Amerikaner. Ich kriege jetzt ein großes Entree, zumal ich Rechtspopulist bin. Aber selbst die lässt er auflaufen. Mhm. Und deshalb muss man, wenn Frau Meloni oder andere engere Kontakte haben, okay, aber sie immer europäisch einbetten. Und das geht nicht, ohne dass Deutschland und Frankreich das sammeln, diese Kräfte, die es gibt.
Mhm. Ich will jetzt nochmal nachdrücklich unterstreichen, was gerade das Verhältnis zu Polen angeht. Wir haben uns so gefreut, dass gerade die polnischen Frauen, das waren ja mehrheitlich Frauen, dafür gesorgt haben, dass die PiS nicht mehr regiert. Und dann lässt man Donald Tusk bei einer Konferenz über die Unterstützung der Ukraine draußen vor der Tür sitzen. Das geht nicht. Das muss beendet werden. Wir brauchen ein, früher hieß sowas Weimarer Dreieck, aber wir brauchen, dass für die zentraleuropäischen Länder wie Polen, eben durch Polen und für West und hier Deutschland und Frankreich an einem Tisch ziehen.
Aber war das unbedarft oder Absicht?
Ich glaube, es war einfach Unbedarftheit. Ich will das mal so unterstellen. Aber das ist die Frage, ob wir es schaffen, wirklich vor dem Hintergrund, dass die natürlich uns spalten wollen. Natürlich freuen die sich, wenn da Leute Privatdeals machen, dieses machen. Und wir dürfen auch keine Privatdeals machen. Das ist für uns eine große Herausforderung. Ja. Weil was passiert, wenn wir auf einen Zollkrieg oder Wirtschaftskrieg zulaufen? Das trifft die Deutschen in Europa am meisten. Der Versuch, den es ja bei Trump I gegeben hat, dann deutsche Sonderregelungen zu machen, den sollten wir und müssen wir lassen, wenn wir nicht insgesamt unsere Verhandlungsposition als Europäer schwächen wollen.
Was braucht es denn, um diese Unbedarftheit der Europäer da mal zu durchbrechen? Also wie hört es auf, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht? Was muss passieren, dass man da sich mal zusammenrauft? Die Bedrohung durch Vance, durch Trump also und so weiter, die ist ja groß genug.
War ja hier der Gipfel in Berlin, wo, glaube ich, sogar der britische Premierminister da war und der französische und noch irgendjemand, aber nicht der polnische. Das war eine Einladungspraxis jetzt des Kanzleramts. Für Europa bietet die neue Kommission und die neue Besetzung der Spitzenfunktion eine Chance. Der bisherige hohe Beauftragte für Außenpolitik, Borrell, war ein Totalausfall, nicht nur in Nahost, sondern generell. Der Ratsvorsitzende Charles Michel war auch nicht wirklich stark. Und beim Nahostkonflikt nach dem 7. Oktober hatte Europa 4 Positionen. Yes. Frau von der Leyen reist zur Solidarität nach Israel. Frau Metsola sagt das Gleiche. Herr Michel erzählt in Brüssel das Gegenteil. Und Borrell erzählt die gleichen Storys, die er schon 20 Jahre als spanischer Außenminister gesagt hat. Keine europäische Position. Jetzt ist der Premierminister, früherer Premierminister Costa aus Griechenland, eine stärkere Person, ist auch heute mit in der Ukraine. Frau Kallas wird sehr die baltische Position und die Nähe zu Russland, also die Bedrohungslage aus der Nähe zu Russland einbringen. Und ich glaube, dass das so, das sind die 4 Spitzenpersönlichkeiten. Und dann müssen die Staats- und Regierungschefs natürlich zusammenfinden. Und da sind wir wieder beim Urthema, ohne Deutschland, Frankreich geht es nicht. Die Belgier, die Niederländer, die Kleinen sagen, macht, wir sind gar nicht böse, wir sind dann dabei. Aber wenn ihr beide nichts macht, du kannst ja nicht eine deutsch-belgische Initiative machen oder eine deutsch-luxemburgische. Ja. Du brauchst immer am Anfang Deutschland und Frankreich.
Wobei Helmut Kohl immer gesagt hat, die Kleinen nicht übersehen.
Ja, aber der Helmut Kohl hat mit Mitterrand die Einigung geführt, mit einem kongenialen Kommissionspräsidenten Delors. Und dann hat er die Kleinen wie Jean-Claude Juncker oder andere einbezogen. Aber du kannst nicht eine deutsch-luxemburgische Initiative machen ohne Frankreich. Also Frankreich und Deutschland und inzwischen auch Polen müssen die Dinge in die Hand nehmen und den europäischen Prozess voranbringen. Und dann hast du immer noch Ungarn und die Slowakei und manche, die da murren.
Alle europäische Erfahrung sagt, dass die Kleinen sagen, ihr dürft euch nicht über unsere Köpfe einigen. Aber richtig beleidigt sind sie, wenn es German Vote gibt, weil die Deutschen sich mit den Franzosen nicht verständigt haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich bin völlig dagegen, immer sozusagen dieses Europa ist uneinig. In fast allen Fragen, mit Ausnahme der Verteidigung und Außenpolitik und der direkten Steuern, entscheidet Europa mit Mehrheit. Und wenn man das mal ernst nimmt und Einigungen schafft zwischen Polen, Deutschland, Frankreich, dann werden diese Mehrheiten in der Regel einstimmig ausfallen. Das ist auch eine Erfahrung aus dem
Rat. Und man muss zur Ehrenrettung sagen, also das war jetzt das äußere Bild, Sanktionen gegenüber Russland gingen immer nur einstimmig. Mhm. Und letzte Woche ist das 16. Paket beschlossen worden. Mhm. Auch mit Ungarn, mit der Slowakei. Also mit schwierigen Ländern, die am Ende doch mitgemacht haben. Das ist schon eine große Leistung, dass man das in Zeiten...
Das hat was damit zu tun, dass es so eine Art politische Führung gibt, ja, die sagt, da müssen wir hingehen. Ja. Und dann hängen auch die Ungarn und die Slowaken viel zu doll von Europa ab, als statt dass sie diesen Konflikt auf die Spitze treiben würden.
Herr Laschet, ich würde gerne noch mal zum Wahlkampf zurück. Ja. In der Schlussphase des Wahlkampfs hat sich vor allen Dingen ein Thema aufgedrängt, das Thema Migration. Und da war auch immer wieder das Schlagwort von der Brandmauer zu hören. Gibt es in einer parlamentarischen Demokratie falsche oder vielleicht sogar böse Mehrheiten?
Das war ja der Streit über diese Woche. Ich habe ja da hunderte Briefe zugekriegt. Wie konntest du da überhaupt zustimmen? Ich finde, im Prinzip darf man sich auch nicht von Rechtspopulisten diktieren lassen, worüber man abstimmt. Das war jetzt im Bundestag eine Sonderlage, weil es nur eine Sitzungswoche noch war. Aber die Kollegen in Thüringen haben das 3 Jahre gehabt. Ramelow hatte immer nur eine Minderheitsregierung. Bei vielem hat die CDU geholfen. Aber sie hat dann einmal bei der Grunderwerbssteuer oder sowas Ähnlichem einen eigenen Antrag eingebracht, wo die AfD
zugestimmt hat.
Und dann gab es so einen ähnlichen Aufschrei. Ich finde, das ist ein schmaler Pfad. Das darf nicht so wie abgestimmt wirken. Aber nichts mehr zu beantragen als Opposition bedient auch wieder rechtspopulistische Narrative. Weil die sagen, ihr seid ja gar keine echte Demokratie mehr.
Also ist der Begriff der Brandmauer letztendlich falsch?
Nein, der Brandmauer meint ja nicht das. Also meine ich hier. Also Merz sagt sogar, der Begriff Brandmauer ist falsch. Weil Brandmauer hält ja nur ein Feuer ab, das da ist, damit es nicht überspringt. Eigentlich muss man das Feuer löschen. So, insofern kann man über diesen Begriff streiten. In meiner Interpretation von Brandmauer ist drin, mit denen darf nicht kooperiert werden, nicht kommuniziert werden und erst recht nie koaliert werden. Die dürfen in keinem deutschen Land eine ministerielle Verantwortung haben. Weil sie werden sie sofort ausnutzen. In Thüringen war, glaube ich, es war Thüringen, der Alterspräsident im Amt und er war AfD und der hat gleich die Geschäftsordnung als außer Kraft gesetzt in diesen wenigen Sekunden, wo er meine Sitzung geleitet hat. So, wenn die aber ein Innenministerium haben, das auf Polizei, auf Verfassungsschutz, auf Gerichte, auf Medien Zugriff hat, werden sie es gnadenlos nutzen. Und das meine ich mit Brandmauer. Nie dürfen die regieren. Mhm. Wir müssen sie, glaube ich, schon aber nach außen fair behandeln. Mhm. Also, ja, noch ein Satz dazu. Also, dass sie am Ende nicht mal mehr Bundestagsausschüsse hatten, ist vielleicht auch zu viel und bedient sie in der Opferrolle. Und dass Frau Weidel nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen wird und die Linke auch nicht, ja, dass dann der amerikanische Präsident sie außerhalb der Bannmeile trifft, ist natürlich auch eine absurde Lage. Also ja, da würde ich bei solchen Dingen...
Da hat die USA-Administration uns vorgeworfen letztendlich, dass wir undemokratisch agieren. Wie lässt sich das verhindern, dass die USA da auf unsere Demokratie so einwirkt?
Ich wollte nur noch einen Punkt ansetzen. Ich glaube, es ist eine viel zu abstrakte Diskussion. Ich stimme fast allem zu, was Armin Laschet gesagt hat. Ich habe damals sehr gerne die Rede gehört, die Sie in Aachen gehalten haben, wie schnell das geht. Hier war es so, die demokratischen Parteien hatten sich verabredet, bis zur Neuwahl keine nicht abgestimmten Initiativen reinzubringen. Und diese Verabredung ist nicht eingehalten worden. Punkt. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Da muss man an der Stelle das einfach nur so festhalten. Das andere, was die USA angeht, sehen Sie, da sitzt man so als langjähriger Außenpolitiker und denkt, ja, jetzt kommt der Vance und erzählt, wie viele Truppen sie aus den USA abziehen, wie viele Truppen wir aus Europa abziehen, wie viele Truppen wir in die Ukraine schicken sollen und was wir zusätzlich an Rüstungslasten bezahlen. Aber es kommt, die eigentliche Bedrohung ist nicht der Russe, ist nicht der Chinese, sondern das Verfassungsgericht von Rumänien. Das bedroht die Meinungsfreiheit. Und Leute, die Abtreibungsgegner verurteilen, weil sie sich zu nah an eine Klinik ranbewegt haben. Das von einer Regierung, die gerade dabei ist, die elementarsten Regeln von Rechtsstaatlichkeit, Institutionen, die vom Kongress geschaffen worden sind, im Sinne der Unitary Executive Theory, wie es so schön heißt, also der Ermächtigung durch die Mehrheit, nicht gebremst durch Regeln, abzuschaffen, von denen sollten wir keine Belehrung über die Sicherung der Meinungsfreiheit entgegennehmen. Ich glaube, dass viele Amerikaner mit dem Verständnis von Meinungsfreiheit, was wir hier praktizieren, geringere Probleme haben als mit der Art und Weise, wie Herr Musk mit der Kettensäge durch die demokratischen Institutionen der USA geht. Was ich sehr, sehr bitter finde.
Stimmt alles. Aber auch das falsche Gewicht. Und zu sagen, China und Russland ist nicht so bedrohlich wie die Meinungsfreiheit in Europa, also das ist schon starker Tobak. Trotzdem glaube ich, dass wir die AfD an ein paar Punkte nicht in die Opferrolle bringen dürfen. Also nochmal, Münchner Sicherheitskonferenz, da kann man einen gewählten Abgeordneten einladen. Ich habe in der Corona-Zeit immer Unterrichtungen als Ministerpräsident gemacht an die Fraktionen. Wo stehen wir, was machen wir, was ist da gerade verabredet? Da war die AfD dabei, weil ich bewusst sie nicht da in die Opferrolle entlassen wollte. Also formale demokratische Prinzipien sollte man einhalten und sie trotzdem aus Regierungsfunktionen und sogar vielleicht aus dem Vizepräsidentenpräsidium des Bundestages raushalten. Denn da gehen sie in Schulklassen und erzählen, was Bundestag ist. Das ist zu viel. Aber eine Sitzung zu leiten, wie jede andere Fraktion auch, da würde ich sagen, brauchen wir einen anderen Umgang.
Wir sind quasi am Ende der Sendung, Herr Trittin, angesichts der epochalen Veränderungen auf globaler, europäischer und auch nationaler Ebene. Wird die neue Regierung die Kraft haben, auf diese Veränderungen einzugehen und diese zu bewerten?
Das wird sich zeigen. Es gibt eigentlich eine gute Regel, dass nach Bildung der Regierung, und wie gesagt, ich habe gesagt, die muss schnell passieren, sie 100 Tage Schonfrist hat, wo sie da ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall kriegen die irgendetwas hin. Die sind beide gebeutelt. Die CDU mit einem nicht überzeugenden Ergebnis, sind deutlich unter der Vorgabe ihres Generalsekretärs geblieben. Die SPD mit dem schlechtesten Ergebnis überhaupt. Vielleicht nötigt sie das, sehr bewusst und sehr gezielt auf Einigung hinzuverhandeln und auf Handlungsfähigkeit. Wir werden dagegen Opposition machen, wie sich das in der Demokratie gehört. Aber ich würde Ihnen dennoch im Interesse des Landes wünschen, dass die Handlungsfähigkeit hergestellt wird. Aber ob Sie es schaffen, wird sich zeigen.
Wird die neue Regierung die Kraft haben für diese großen Veränderungen, die anstehen?
Man kann es nur hoffen, man weiß es nicht. Sie ist zum Erfolg verdammt. Denn wenn sie nicht erfolgreich ist, können wir 2029 die AfD auf Platz 1 haben. Das will niemand und deshalb wird sich auch vielleicht jeder mehr zusammenreißen als in den letzten Jahren, wo auch mancher etwas leichtfertig gespielt hat mit Stimmungen, um es mal abstrakt zu sagen. Das weiß jetzt jeder, der da eintritt, man muss liefern. Allein im internationalen Kontext muss man liefern. Jetzt mal jenseits der Innenpolitik. Muss ein Kanzler nach Washington reisen können und wissen, er hat die ganze Regierung hinter sich und nicht die Hälfte nicht. Und wenn er die Opposition bei Kernfragen der Außenpolitik noch bei sich hat, macht es ihn noch stärker.
Ich bedanke mich für die angeregte Diskussion. Das war unter den Linden einen Tag nach der Bundestagswahl. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie hier die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix.